Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mein Name ist Silvio Frick. Mir gegenüber sitzt heute Benedikt Zech. Herzlich willkommen. Schön, bist du da.
Dankeschön.
Du bist großer Münzkenner. Münzen sind Teil deines Lebens gewesen, schon lange, schon immer. Jetzt im Rahmen der Ausstellung Wunderkammer Stiftsbibliothek hast du das Münzkabinett der Stiftsbibliothek ein wenig zusammengebüschelt, so einen Katalogbeitrag gemacht, ausgewählte Stücke in die Zimelienvitrine in der Mitte des Raumes gebracht. Die sind noch zu sehen bis im April 2026. Münzen im Wunderkammerkabinett, im Kuriositätenkabinett, ist das richtig? Sind Münzen nicht vielmehr Abbild einer wirtschaftlichen Realität und weniger Wunderkurioses aus der Welt?
Münzen sind in dem Sinn beides. Es sind primär Objekte der Wirtschaftsgeschichte, Tauschmittel, Aufbewahrungsmittel, Wertmaßstab. Das sind so drei Hauptfunktionen. Es sind Objekte des wirtschaftlichen Lebens, aber sind gleichzeitig auch historische Objekte, auch Kunstobjekte in gewissem Sinn oder Kunsthandwerk, wenn man so sagen will. Und insofern passen sie sehr gut in eine Wunderkammer, weil hier sind die Münzen integriert als historische Zeugen, vor allem auch zur Antike. Und das ist ja in den Wunderkammern ein großes Thema. Wie präsentiert sich die Geschichte in Objekten und ganz besonders die antike Geschichte in Objekten? Und da gehören die Münzen zu den allerwichtigsten Geschichtsquellen und vor allem zu besonders handfesten Geschichtsquellen, weil sie Porträts zeigen, weil sie Bilder zeigen, weil sie Münzlegenden haben, also Inschriften haben. Und für das 17. und 18. Jahrhundert, die große Zeit der Wunderkammern, gehören Münzen zu absolut unabdingbaren Objekten, die wichtige Teile dieser Wunderkammern sind.
Also, wenn ich das richtig verstehe, diese materielle Geschichtsschreibung, die in den Münzen irgendwie mal haltbar geworden ist, die müsste dann auch widerspiegelt sein in den Büchern zu dieser Zeit, die irgendwie da liegen. Also man müsste dann die Quellen, die aufgearbeiteten Quellen zur Antike auch haben und daneben diese Münzen. Ist das so in St. Gallen?
Ja, das ist eine interessante Entwicklung. Als man begonnen hat, sich mit den Münzen zu befassen, antiken Münzen, hat man das rein über Text gemacht im 16. Jahrhundert. Es gab praktisch keine Abbildungen. Erst im 17. und 18. Jahrhundert sind dann Werke entstanden, die neben den Textbeschreibungen auch Tafeln, Münzen auf Tafeln abgebildet haben, aber immer nur auswahlweise, weil natürlich die Herstellung dieser Tafeln mit Stahlstich, Kupferstich, am Anfang noch Holzschnitt, sehr aufwendig und sehr teuer waren, sodass man nur einen kleinen Teil der Münzen wirklich abgebildet hat. Und insofern gehören die Münzen selber als handfeste Objekte dazu, weil sie handgreifliche Quellen sind und gewissermaßen die Literatur, die sehr stark noch über Text funktioniert, über Beschreibung funktioniert und weniger über Bilder, gewissermaßen in einem viel breiteren Sinn zeigen und abbilden und vor allem in die Hand genommen werden können, betrachtet werden können, gezeigt werden können, erläutert werden können, neben den Beschreibungen in den Büchern.
Also das sind Objekte, mit denen man Erzählungen beginnt über die Geschichte. Das sind
absolut, absolut. Ich meine, seit der Renaissance gehört es zum gelehrten Gespräch, dass man sein Wissen über Objekte zeigt. Der St. Galler Reformator Vadian hat das zum Beispiel sehr gerne gemacht, indem er die Münzen, die er selber hatte, immer benutzt hat, um gewissermaßen kleine Vorlesungen zu machen, seinen Freunden und Kollegen, aber mit den Münzen und nicht mit den Büchern. Und dann im 17. und 18. Jahrhundert entstehen, wie gesagt, die ersten systematischen Katalogwerke, vor allem in Frankreich, aber auch in Italien, wo Sammlungen aufgearbeitet werden, wo bestimmte Gebiete aufgearbeitet werden, Römische Republik, Römische Kaiserzeit, dann auch die griechischen Münzen. Und dort sind die Münzen gewissermaßen die handgreiflichen Objekte zu den wissenschaftlichen Beschreibungen und Abbildungen. Aber es ist immer das Objekt, das man in die Hand nehmen kann, das man seinen Freunden, Freundinnen zeigen kann und zu dem man etwas erläutern kann und eben ein dreidimensionales Objekt vor sich hat. und nicht eine Abbildung.
Wer ist das in St. Gallen, der sich zum ersten Mal für diese Objekte und diese vielleicht Gesprächsstarter, wenn ich das richtig verstanden habe, interessiert? Wer macht das in der barocken Zeit?
Es gibt Spuren von einer Münzsammlung, die aber wohl mehr oder weniger zufällig zusammengekommen ist im 17. Jahrhundert. Aber die erste Person, die hier fassbar wird, ist Abt Josef von Rudolfi, der in den 1720er Jahren dann dieses Münzkabinett systematisch aufgebaut hat. Rudolfi war breit interessiert, schreibt auch in seinem Abt-Tagebuch, dass er die Bibliothek zu einem Armarium, zu einer Rüstkammer des Wissens aufbauen möchte, die dann vor allem für der theologischen Diskussion dient mit den religiösen Gegnern, aber daneben eine Kunstkammer, eine Sammlung aufbauen will zur Förderung der Gelehrsamkeit unter den Mönchen, also gewissermaßen die gelehrte Arbeit neben der religiösen Arbeit eben fördern möchte, um die Gelehrsamkeit zu befördern. Das geschah wohl auch unter dem Schock des Krieges von 1712, wo ja die Abtei erobert wurde, wo Dinge weggeführt wurden, geplündert wurden, sehr viel weggekommen ist, vor allem an Handschriften. Und dieser Schock, der hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass er fand, er muss jetzt im Sinn des Barocks bereits eine solche Sammlung aufbauen. Er war offensichtlich auch Münzsammler selber, hat sich auch Rat geholt von einem Winterthurer reformierten Pfarrer beim Aufbau der Sammlung in den späten 1730er Jahren. Und das ist die Person, die eigentlich das erste Mal als aktiver Förderer und Sammler mit der Münzsammlung verbunden werden kann.
Also das finde ich, zwei Dinge finde ich erstaunlich. Das erste, der Verlust von 1712 ist der Motor für etwas Neues. Das finde ich interessant. Es gibt diese Lücke, die man vielleicht füllen möchte, die Interpretation, die du da bringst. Und das Zweite, Josef von Rudolf ist nicht der Sammler, der diese Nachschlagewerke liest und weiß, was er möchte, sondern er braucht einen Gehilfen quasi, einen Gesprächspartner, der auch interessiert ist, oder? Das sind zwei, die wahrscheinlich im Gespräch über Münzen dann das entwickeln. Oder hat er einen Auftrag, dieser Sulzer?
Sulzer wurde offensichtlich beigezogen, um ihm zu helfen, diese Sammlung anzulegen und diese Sammlung auch von der Aufbewahrung her einzurichten. Dieser Jakob Sulzer war ein Mittagsprediger in Winterthur, der aber offensichtlich nicht ganz geeignet war für die theologische Laufbahn, weil er hat 20 Jahre darauf gewartet, eine Mittagpredigerstellung zu bekommen, und ein halbes Jahr, nachdem er angestellt wurde, wurde er bereits wieder entlassen. Also er scheint nicht ganz tüchtig gewesen zu sein im theologischen Sinn. Er war aber umso tüchtiger als Numismatiker und Münzsammler. Er hat nämlich im Lauf seines Lebens eine Münzsammlung von über 4.500 antiken Münzen angelegt, die nachher über seinen Bruder und Erben nach Gotha kam, die heute noch Teil des Münzkabinetts im Schloss Gotha ist. Und Sulzer scheint der Fachmann gewesen zu sein, der Rudolfi beim Aufbau der Sammlung half. Es gibt einen schönen Begriff für diese Art des gelehrten Gespräches, eine Faszinationsgemeinschaft. Das ist eine Formel, die ein Historiker der Wissensgeschichte, Martin Mull, so geschaffen hat. Und ich finde eine sehr schöne Bezeichnung für dieses gelehrte Gespräch zwischen zwei von Münzen faszinierten Personen, der eine als Fachmann, der andere wahrscheinlich mehr als Lernender, Rudolfi in diesem Fall. Und so haben sie diese Faszinationsgemeinschaft begründet und wahrscheinlich auch sich über Münzen unterhalten. Wir haben leider keine Korrespondenz zwischen beiden, aber es gibt Einträge im Abtstagebuch von Rudolfi und es gibt vielleicht noch Quellen zu Sulzer, wobei wir sehr wenig über Sulzer wissen. Es gibt keinen bekannten Nachlass zum Beispiel. Aber es scheint, dass diese zwei sich da über die Münzen gefunden haben. Und zwar über die Religionsgrenzen hinweg. Das ist auch noch spannend.
Das half auch beim Einrichten, hast du gesagt. Ist das auch die Geburtsstunde der heutigen Aufbewahrungsart der Münzen in St. Gallen? Diese Rechen, dieses Möbel, oder kommt das erst später dann?
Das ist nicht so ganz klar. Also Sulzer muss ein System entworfen haben, das aber sehr wahrscheinlich nicht das System ist, das heute in der Sammlung sichtbar ist. weil wir haben Reiseberichte, die 1755 ein ähnliches System beschreiben, das aber von der Beschreibung her nicht das System ist, das jetzt angewendet wurde, aber es war bereits etwas, dass es erlaubte, die Münzen in eine Art Rahmen einzuspannen und von zwei Seiten zu betrachten, ohne dass man die Münzen herausnehmen musste. Es wird aber ein bisschen anders beschrieben, mit einem Metallgestell, das man aufklappen konnte. Das ist beim jetzigen System nicht so, da gibt es nichts zum Aufklappen, sondern es sind Holzrahmen, wo die Münzrahmen eingeschoben sind. Also es ist eine Fortsetzung eines anderen Systems gewissermaßen. Im Moment ist die Vermutung so, dass es zwei solche Systeme gab, die ähnlich aussahen. Eines, das wahrscheinlich von Sulzer und Rodolphi angelegt wurde, und eines, das nach den Reisebeschreibungen zu urteilen nach 1755, wahrscheinlich in den 1760er bis 1780er Jahren, neu geschaffen wurde, als der Münzschrank hergestellt wurde und dann für den Münzschrank gewissermaßen gemacht wurde durch die Klosterschreinerei. So ist der jetzige Wissensstand, aber wir sehen da noch nicht so ganz klar. Man muss diese Berichte von Reisenden, die St. Galler Sammlung beschreiben, wahrscheinlich noch genauer auswerten, um zu sehen, wann dieser Wechsel etwa passiert ist.
Das würde gleich zu meiner nächsten Frage führen. Nach Josef von Rodolphi wird gleich weiter gesammelt oder ist das so eine Art Initialzündung und dann ändert sich die Form und ein bisschen die Geschwindigkeit dieser Sammlung?
Man kann schon sagen, dass unter Rodolphi sicher der erste große Schub passiert. Und unter seinen Nachfolgern sieht es im Moment danach aus, als seien die vor allem baulich tätig gewesen. Also das sind die großen, die Äbte, die die Kathedrale gebaut haben, den neuen, heutigen Bibliotheksbau gebaut haben. Es gibt schon auch Zugänge zur Sammlung, die aber sehr stark zurückgehen. Und dann gibt es einen zweiten Schub ab 1780 bis 1795 unter dem damaligen Bibliothekar Hauntinger. Und er hat ein Manuskript hinterlassen, wo er sehr sorgfältig verzeichnet hat, was für Bücher, aber auch was für Münzen damals in die Sammlung gekommen sind. Und das ist gewissermaßen der zweite Schub Ende des 18. Jahrhunderts, der in der Münzsammlung feststellbar ist. Aber zwischendrin muss man annehmen, dass die Zugänge sehr stark zurückgegangen sind, aber nie abgebrochen haben.
Unter Hauntinger passieren dann ja auch diese Katalogarbeiten durch Novizen. Das ist ein bisschen im Geist von Josef von Rodolphi, die gelehrte Beschäftigung der Mönche mit der Antike. Wird das da gefördert oder geht es um etwas anderes?
Ja, spannend ist eigentlich, dass unter Rodolphi keine Bemühungen sichtbar sind, zumindest bis jetzt, irgendwelche Kataloge anzulegen. Das kommt dann erst in den 1790er Jahren, 1792 bis 1794 vor allem, unter der Oberleitung von Hauntinger, aber ganz speziell unter der direkten Leitung von Pater Anselm Kaspar, der sich mit Numismatik befasst hat, der sich, soweit man sieht, autodidaktisch hier eingearbeitet hat und mit jungen Mönchen zusammen dann diese Aufarbeitung an die Hand genommen hat. Kaspar hat sich intensiv mit Numismatik befasst. Er hat 1794 auch die erste Münzgeschichte der Abtei verfasst, die aber erst 50 Jahre später publiziert wurde, aber die als Manuskript auch vorhanden ist. Und das ist, ich würde sagen, die erste wissenschaftliche Beschäftigung mit der Sammlung, weil wir stellen fest, dass es einerseits Verzeichnisse gibt, die als Reinschriften daherkommen, als sogenannte barocke Festschriften mit sehr aufwendig gestalteten Titelbildern, die einerseits dem Abt Beda Angern von Hagenwil gewidmet sind, andererseits dem Dekan und den Lehrern der jungen Mönche. Andererseits gibt es aber, und das ist fast noch spannender, gibt es Entwürfe zu diesen Reinschriften. In diesen Entwürfen sind Spuren gut sichtbar, was für Literatur benutzt wurde. Es hat nämlich dort und interessanterweise nur in den Entwürfen Literaturzitate, also Referenzzitate zu Werken, die benutzt wurden und die in der Bibliothek übrigens vorhanden sind. Es hat einen guten Bestand an numismatischer Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts, der für diese Arbeiten herangezogen wurde. Man sieht auch Spuren auf den Münzrahmen, nicht auf der Oberseite, sondern auf der Seitenkante, interessanterweise ganz dezent. Und das ist die sichtbarste Spur der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Sammlung, aber auch hier autodidaktisch. Also die jungen Mönche haben sich selber eingearbeitet und wir wissen noch sehr wenig, wie sie dieses Wissen organisiert haben und wie sie sich untereinander ausgetauscht haben. Es gibt bis jetzt keine weitere Dokumentation dazu, weil das natürlich in einer Arbeitsgruppe passierte und ohne Korrespondenz und ohne Kontakte nach außen. Aber das wird noch zu untersuchen sein.
Lass uns gleich springen in die Gegenwart. Du hast ja begonnen mit der Arbeit, die Münzen wieder einzusortieren in die Rahmen. Die waren für die Restaurierung des Möbels herausgelöst worden, fein säuberlich nach Rechen zumindest in Kuverts abgelegt, aber dazwischen auch mit ein bisschen Chaos noch, verursacht durch die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte vielleicht. Jetzt hast du von Spuren an den Rändern gesprochen, von Nummern, Beschreibungen, Texten. Was findest du alles oder was hast du da alles herbeiziehen können, um diese alte Ordnung wiederherzustellen? Oder welche alte Ordnung stellst du wieder her?
Ja, das hat sich so nach und nach ergeben. Also mein Grundauftrag war und ist im Prinzip, einen Überblick über die Sammlung zu verschaffen. Sie ist bis jetzt kaum dokumentiert, also weder fotografisch noch über ein neues Verzeichnis. Es geht darum, den Bestand zu sichern und zu überprüfen, was ist da, in welcher Ordnung ist es da. Und für die Restaurierung der Rahmen wurden ja, wie du gesagt hast, die Rahmen den sogenannten Tafeln, wo sie eingespannt sind, entnommen. Und meine Aufgabe ist im Prinzip, den Bestand zu kontrollieren mit den vorhandenen Inventaren. Es gibt neben den Inventaren der 1790er Jahre noch eines von 1863 und ein weiteres von 1878, also mit diesen Inventaren abzugleichen und zu sehen, ob der Bestand vollständig vorhanden ist und in welcher Form er daherkommt. Und deshalb habe ich die Rahmen eben mir angesehen, von allen Seiten her, also nicht nur von oben und unten, den Leseseiten, sondern von der Seite, und habe dann nach und nach festgestellt, dass es dort weitere Nummern hat, offensichtlich Ordnungsnummern, mit denen man die Münzen zuerst sortiert hat, bevor man sie dann aufgearbeitet hat wahrscheinlich, weil die Nummern sind vergeben nach Kaisern, zuerst die Kaiser, dann die Kaiserfrauen, dann die Fürprägungen, Fürsöhne etc. Und was ganz spannend ist, auf den Seitenflächen der Rahmen sind auch kleine Hinweise auf Literaturzitate. Und die korrespondieren wahrscheinlich mit den Entwürfen. Also sind Werke verzeichnet, Zitate von Werken des 17. und 18. Jahrhunderts, sodass man auf den Rahmen bereits sieht, wie die Mönche gewissermaßen Zitate herausgesucht haben, um die Münzen zu ordnen, bevor sie dann ihre Verzeichnisse angelegt haben. Und das war bisher völlig unbekannt, dass es solche Spuren gibt, und die zeigen sich eben erst, wenn man die Münzrahmen aus den Tafeln herausnimmt.
Gibt es viele solche Münzsammlungen, die in dieser Form erhalten sind?
Nein, es gibt ja mehrere Münzsammlungen in Schweizer Klöstern. Die zwei, die noch erhalten sind, sind Einsiedeln und Engelberg, zwei Benediktinerklöster. Andere sind in der Säkularisierung des 19. Jahrhunderts aufgelöst worden. Die Zisterzienserabtei St. Urban, das Kloster St. Urban, dort ist die Sammlung in die kantonale Sammlung eingeflossen. Im Benediktinerkloster Rheinau ist die Sammlung 1862 säkularisiert worden und dann über die Antiquarische Gesellschaft ins Landesmuseum gekommen. Und im Fall von Muri wurde das ganze Kloster verlagert, sehr wahrscheinlich mit den Sammlungen. Also die sollte sich heute in Muri-Gries befinden. Kataloge sind aber vorhanden in der Aargauischen Kantonsbibliothek. Und St. Gallen ist eigentlich die einzige dieser Sammlungen, die nicht nur an Ort verblieben ist, wie Einsiedeln und Engelberg, sondern auch im Zustand des 18. Jahrhunderts verblieben ist. Wir haben in der Ausstellung von einer barocken Zeitkapsel geredet, und das ist das eigentlich Spannende an dieser Sammlung. Sie umfasst etwa 3000 Stück, vor allem antike Münzen, aber auch moderne Münzen, ganz wenige Mittelaltermünzen. Aber das ganz Spezielle, und das ist über die Schweiz hinaus der einzige Fall, den ich kenne, wo die Sammlung im Zustand des Barocks verblieben ist. Weil andere Sammlungen wurden im 19. Jahrhundert im Rahmen der kritischen Wissenschaft bereinigt. Das heißt, man hat alles rausgenommen, das man damals was man damals als Fälschungen betrachtet hat, hat das separiert, zum Teil weggegeben, aber auf jeden Fall separiert. Und in St. Gallen ist das alles im barocken Kontext noch erhalten. Und das ist das Spezielle an dieser Sammlung.
Also da gibt es gleich ganz viele Momente, wo man warum fragen möchte. Einmal, warum wurde in St. Gallen das nicht verscherbelt und ging verloren, ist in dieser Form noch erhalten und warum hat man in St. Gallen das im 19. Jahrhundert nicht bereinigt, keine vermeintlichen Fälschungen entfernt oder ausgesondert?
Ich denke, es ist im Prinzip ein Glücksfall und manchmal ist es eben gut, wenn eine Sammlung über längere Zeit nicht angerührt wird. Und dann, wenn sie angerührt wird, dass dann richtig gemacht wird. In diesem Fall ist es so, dass die Sammlung die Wirren der Franzosenzeit 1798 bis 1803 gut überstanden hat. Sie wurde geflüchtet nach Süddeutschland und ins Tirol. Es ist zusammengeblieben, ist nicht wesentlich durcheinander gekommen, kam dann wieder zurück und dann wurde das Kloster säkularisiert 1805 und dann ist nichts mehr passiert mit der Sammlung. Und das war in diesem Fall ein Glücksfall, weil sonst wäre das 19. Jahrhundert mit seiner kritischen Wissenschaft über die Sammlung gegangen und hätte fast sicher die Stücke, die Erfindungen sind, die Fälschungen sind, die Nachschöpfungen sind von antiken Münzen beseitigt, vielleicht sogar ganz beseitigt. Und auch im 20. Jahrhundert ist lange nichts passiert, zum Glück aus heutiger Sicht. Es gab mal eine Aufarbeitung der Sammlung im Rahmen der Kriegsvorsorge im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg 1939-40. Und da gab es tatsächlich die Empfehlung des Experten, Sachverständigen, der das gemacht hat, sämtliche Fälschungen aus der Sammlung rauszunehmen. Er hätte sich angeboten, die sogar zu kaufen. Und das wurde dann zum Glück aber abgelehnt. Und insofern ist die Sammlung, ich denke, es ist eine Ansammlung von Glücksfällen, dass das so erhalten geblieben ist in diesem Zustand.
Spannend. Jetzt hast du, wenn ich auf die Münzen gehe, gesprochen von Fälschungen und Erfindungen. Wie unterscheidest du das? Warum ist deine
Man muss Erfindung das ein bisschen nicht, unterscheiden und es hängt natürlich von der jeweiligen Zeit ab, wie man das ansieht. Also es fängt damit an, dass man in der Renaissance im 16. Jahrhundert, 15. schon, aber vor allem im 16. Jahrhundert, die Antike sehr aktiv versucht zu studieren, wieder aufleben zu lassen und die besten Medailleure und Künstler nehmen sich die Antike zum Vorbild, um im Sinn der Antike und in der Art der Antike neue Kunstwerke zu schaffen. Das passiert bei den Medaillen, wo man römische Münzprägungen sehr genau studiert und dann nachbildet, nachahmt und zwar in einem Renaissance-Verständnis möglichst noch besser macht als die antiken Münzen und als Medaillen. Es gibt auch Kleinkunstobjekte, Kleinbronzen aus der Renaissance, die sehr genau die antiken Herstellungstechniken studieren und nachbilden. Das ist der eine Punkt. Und diese Nachschöpfungen, die waren gedacht als ein Studium und eine Verbesserung der antiken Formen. Also nicht als Fälschungen im modernen Sinn, aber sie wurden dann relativ bald als Fälschungen verdammt. Schon im 16., 17. Jahrhundert, aber ganz besonders im 19. Jahrhundert, wo man diese Nachschöpfungen, es gibt eine große Gruppe, die in Padua entstanden ist, die als Paduaner bezeichnet werden, das galt ab dem 19. Jahrhundert nur noch als Fälschung und bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, bis Ende 20. Jahrhundert fast. Das ist der erste Schub gewissermaßen. Der zweite Schub kommt dann im 17., 18. Jahrhundert, wo die wissenschaftliche Beschäftigung beginnt mit diesen antiken Münzen, wo ein Sammlermarkt entsteht, Sammler solche Stücke wollen und dann kommen die Fälscher, beziehungsweise die Leute, die Münzen herstellen, die nicht mehr als antike Nachschöpfungen betrachtet werden können aus heutiger Sicht, sondern bereits Sammler, sogenannte Sammlerfälschungen sind, also die angelegt sind darauf, Münzen zu kopieren, also es sind dann häufig Gusskopien zum Beispiel von Münzen oder völlige Neuschöpfungen, die aber als Fälschung angelegt sind. Und diese zwei Dinge muss man unterscheiden. Es gibt eine große Grauzone dazwischen, weil man weiß, dass diese Medaillen des 16. Jahrhunderts, die zum Teil geprägt und dann auch gegossen wurden, nachgegossen wurden, nach den Prägungen oder es gab Stempeln. Aus der Gruppe der Paduaner eine große Anzahl von Stempeln des wichtigsten Herstellers von Giovanni Cavino, mit den Stempeln auch noch im 16. und 17. Jahrhundert weitergeprägt wurde. Es gibt also alte Paduaner, neue Paduaner, Abgüsse von Paduanern, es gibt die ganze Bandbreite von aller Art Kopien. Und das wurde alles in einen Fälschungstopf geworfen, eigentlich bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aber man muss diese Dinge unterscheiden. Und wir haben auch in der Wunderkammer-Ausstellung ist einerseits die Rede von gelehrten Nachschöpfungen, also Münzen von Prägeherrschaften und Herrscherinnen und Herrschern, die gar keine Münzen geprägt haben, aber wo man Lücken stopfen wollte in der antiken Überlieferung. Und fand, ja, das muss doch Münzen gegeben haben, also schöpfen wir eine solche Münze. Es gibt ein schönes Beispiel von Artemisia von Halikarnassos, eine Witwe des Herrschers Mausolos von Halikarnassos, der das Mausoleum, eines der sieben Weltwunder, gebaut hat. Und es gibt von ihr keine Münzen, es gibt auch keine Abbildungen des Mausoleums, aber es gibt einen Paduaner oder ein Medaille im Umfeld der Paduaner, die sowohl ihr Porträt zeigt, wie auf der Rückseite die Darstellung des Mausoleums. Und das ist eine dieser gelehrten Neuschöpfungen. Dann gibt es aber auch ein zweites Beispiel, das in der Ausstellung gezeigt wird. Eine sogenannte hybride Prägung eines sehr kurzlebigen römischen Kaisers des 3. Jahrhunderts von Popienus. Und da ist die Vorderseite mit dem Kaiserporträt, die ist bekannt von Münzen von Tarsos in Kilikien, das ist in der Südosttürkei. Aber die Rückseite zeigt eine Darstellung, die in Perinthos in Thrakien vorkommt. Und das ist die europäische Seite der heutigen Türkei, also zwei völlig auseinanderliegende Orte. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine Münze geprägt wurde mit Stempeln von die so weit auseinander lagen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass hier ein Fälscher am Werk war, der zwei Münzseiten, die an sich nicht zueinander gehören, kombiniert hat, um für die Sammler gewissermaßen ein neues Stück herzustellen. Das dürfte aus dem 17. oder eher aus dem 18. Jahrhundert stammen. Und das dürfte bereits eine Sammlerfälschung sein, die auf einen Sammlermarkt ausgerichtet ist und nicht mehr einfach nur Lücken stopfen will in der Überlieferung. Und das ist so die Bandbreite, die sich in dieser Sammlung eben findet.
Wenn Josef von Rodolphe und Sulzer, Sie beginnen mit dieser Zusammenstellung, sind Sie sich bewusst, was hier vor Ihnen liegt? Also wissen Sie, es sind gelehrte Erfindungen oder ist das wie ein bisschen noch zu früh? Sie haben Ihr Geschichtsbild, Ihre Chronologie der Herrscher. Was ist provinzialrömisch, was ist römisch und müssen diese Lücken quasi, dieses Gesamtbild schaffen, ja, diese Lücken stopfen?
Ich denke, es ist beides. Also es gibt klare Hinweise, dass zumindest der Bibliothekar zur Zeit von Rodolphi ganz klar erfasst hat, dass es hier auch um Fälschungen handelt. Er schreibt irgendwo, dass Rodolphi sehr viele Münzen gekauft habe, darunter viele Fälschungen. Also das war ihm und wahrscheinlich Rodolphi auch bewusst, dass Fälschungen darunter waren. Man muss auch daran denken, dass Rodolphi war wahrscheinlich nicht extrem gut vernetzt. Er musste gewissermaßen erwerben, wozu er Zugang hatte. Er hatte wahrscheinlich keinen direkten Kontakt zu Antiquaren in Italien, zumindest soweit wir bisher wissen. Das wird aber noch zu untersuchen sein. Also man war sich bewusst, dass ein Teil dieser Münzen Fälschungen sind und hat sie trotzdem genommen, weil man gewissermaßen den Typ oder so, den Münztyp dokumentieren wollte. In anderen Fällen, denke ich, war ihnen das noch nicht ganz bewusst, weil die Aufarbeitung zum Beispiel dieser Paduaner eigentlich erst im 18. Jahrhundert begonnen hat, so echt und falsch und Nachschöpfung von Original zu unterscheiden. Ich denke, es ist eine gewisse Bandbreite von Bewusstsein in Kauf nehmen und sich nicht bewusst sein, dass es hier sich um Fälschungen handelt. Also es hat alles Mögliche in der Sammlung.
Kannst du die kurz umreißen, diese Sammlung? Ist das möglich? Es sind ja 3000 Stück, hast du gesagt. Mhm. Ist es möglich, so die Schwerpunkte und wie viel Gold und Silber das? Ist immer das haben meine Jungs zu Hause auch gefragt.
Also was auffällt, ist, dass es sehr wenig Gold hat. Ich denke, St. Gallen hatte nicht unendlich Geld, verglichen mit ganz großen österreichischen Klostersammlungen. Es hat sehr wenig Gold, praktisch nichts. Es hat natürlich einiges Silber, die römischen Silbermünzen, die Denare und später Antoniniane, die sind recht gut vertreten, aber der Schwerpunkt sind Bronzemünzen. Und auch von der Haltung her ist klar, dass man gewissermaßen genommen hat, was angeboten wurde. Das ist aber für diese Zeit nicht untypisch. Diese Konzentration auf gute Erhaltung, das ist ein typisches Phänomen des 20. Jahrhunderts, wo die Sammler gewissermaßen immer das besterhaltene Stück möchten und nicht irgendeines, das den Typ repräsentiert. Also ich denke, man sieht schon ein bisschen, dass nicht unendlich viele Geldmittel vorhanden waren, dass vielleicht auch der Zugang zum Antiquitätenmarkt nicht ganz intensiv war. Also man hat gewissermaßen Gelegenheiten genutzt, die sich einem angeboten haben. Es gibt auch ein Beispiel, dass Rodolfi mal 200 oder 300 Münzen miteinander gekauft hat. Dort werden dann vor allem auch viele Fälschungen darunter gewesen sein. Schwerpunkt ist ganz klar antike Münze. Etwa 80% der Sammlung sind antik. Es gibt ein paar interessante Schwerpunkte, die noch näher zu betrachten sind. Es fällt auf, dass es zum Beispiel relativ viele Münzen aus dem heutigen Libanon, dem antiken Phönizien gibt, und zwar nicht griechische, sondern römische, also Münzen aus der römischen Kaiserzeit, sogenannte provinzialrömische Prägungen. Und da habe ich die Vermutung, dass es hier wahrscheinlich Kontakte gab mit Klöstern, christlichen Klöstern im heutigen Libanon oder irgendwelche Missionarskontakte, weil es hat auffällige Häufungen von solchen, also kleine, aber auffällige Häufungen von solchen Prägungen, die aus dem antiken Phönizien stammen, verglichen mit anderen Landschaften, die so gut wie nicht vertreten sind. Also daher hat das schon noch interessanten Stoff. Dann gibt es möglicherweise Spuren von Münzfunden. Es gibt einzelne Stücke, die als Münzfunde erkennbar sind, die auch so angeschrieben sind. Ich habe jetzt gerade heute ein Stück in der Hand gehabt, wo es heißt Inventus Vile 1784, das ist sehr wahrscheinlich ein Einzelfund aus Wiel, Kanton St. Gallen, eine schlecht erhaltene Münze. Und solche Dinge sind eben auch in die Sammlung gekommen. Und das ist übrigens auch nur auf dem Rand des Münzrahmens angeschrieben, sonst nirgends.
Muss man vielleicht noch erwähnen, dieser Münzrahmen ist aus Holz, ja?
Der Münzrahmen ist aus Holz, die Münzen sind eingenutet, also wahrscheinlich eingepasst und dann nachgeschnitten, um sie in die Nut möglichst genau einzupassen, und sie sind so fest fixiert, dass man sie nicht mehr herausnehmen kann, ohne den Rahmen kaputt zu machen. Und die Rahmen sind vorne und hinten mit Papier überzogen, und auf diesem Papier hat es grobe Anschriften, sehr allgemein auch, und eine Laufnummer und in ganz wenigen Fällen auch Hinweise, wenn es sich um einen Fund handelt, ein paar Notizen zum Fund, aber nur, das wurde eigentlich nur im 19. Jahrhundert gemacht, in den wenigen Stücken, die dort noch hineingekommen sind.
Du gewährst uns hier Einblick in die Werkstatt des Numismatikers, des Wissenschaftlers, der sich lange mit dieser Sammlung beschäftigt. Du hast viele Fragen noch offen gelassen, denen nachzugehen wäre. Jetzt, ich frage nicht, was kommt als nächstes, sondern ich frage, das macht Spaß, oder?
Das macht sehr Spaß, weil für mich ist es eine Arbeit, die in, ich würde sagen, meine Anfänge auch zurückgeht. Ich habe ja in den späten 80er, frühen 90er Jahren in St. Gallen gearbeitet, aber im heutigen Kulturmuseum, habe dort Münzfunde aufgearbeitet, die ich aus der Sammlung heraus poolen musste und dann ein Inventar gemacht, der mittelalterlich-neuzeitliche Münzfunde. Und das war auch der Moment, wo ich das erste Mal mit der Sammlung der Stiftsbibliothek in Kontakt kam, weil es dort auch mittelalterliche Münzfunde hat, ganz wenige, aber es hat. Und seit diesem Moment habe ich mir immer so vorgestellt, es wäre schön, wenn ich Zeit habe, nach meiner Pensionierung, mehr mit dieser Sammlung zu machen. Und das Schöne, und das sind die schönen Zufälle, irgendwie 2 Monate vor meiner Pensionierung kam ein Telefon des Stiftsbibliothekars von Cornel Dora, den ich gut kenne seit dem Studium. Da sei die Münzsammlung, man müsse die aufarbeiten im Rahmen des Kulturgüterschutzes unter anderem, ob ich Zeit und Lust hätte, mich mit dieser Sammlung zu befassen. Und da musste ich nicht lange studieren und habe gesagt, ja, sehr gern. Das ist etwas, wo ich immer ein bisschen davon geträumt habe, dass ich mal mehr mit dieser Sammlung zu tun habe, und voilà.
Sehr schön. Also vielleicht ist es, wie du sagst, die Dinge müssen oder liegen zum Glück lange in St. Gallen und wenn man sie dann anpackt, dann kann man sie richtig anpacken. Wir haben jetzt mit deiner Arbeit ganz viel gelernt, ganz viele Fragen stellen können, ganz viele Antworten schon erhalten. Wir freuen uns, oder ich freue mich weiter mit zu hören, wie das weitergeht, wie sich das entwickelt. Benedikt, gibt es noch etwas zu sagen?
Ja, du hast gefragt, wie geht es weiter? Ja. Also einerseits, mein Auftrag ist gewissermaßen die Grundaufnahme, aber es zeichnet sich schon ab, dass man wahrscheinlich ein Projekt daraus machen kann, das dann Richtung Wissensgeschichte geht. Wir haben Kontakt und ich konnte helfen, Türen aufzutun über meine Kontakte mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Dort gibt es ein Forschungsprojekt, das sich mit der Forschungsgeschichte der Numismatik vor 1800 befasst. Passt wunderbar zu dieser Sammlung. Und der Projektleiter dieses Projekts, der heute den Lehrstuhl für Numismatik und Geldgeschichte innehat am Institut für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien, das einzige Universitätsinstitut in Europa, das sich ausschließlich der Münz- und Geldgeschichte widmet. Er hat sich das angesehen. Im September war er hier in der Schweiz für eine Tagung im Münzkabinett Winterthur und ist dann auch in die Stiftsbibliothek gekommen. Und er fand auch, das sei wert, hier weiter zu forschen und möglicherweise gibt es ein Projekt, ein binationales Projekt, wahrscheinlich sogar Schweiz, Österreich, das die wissensgeschichtliche Fragestellungen dieser Sammlung aufarbeitet. Und da konnte ich helfen, die Türen dafür zu öffnen. Und ich denke, das wird eine schöne Sache, sodass diese Sammlung auch in den internationalen Forschungskontext eingeht, auch auf diese Weise.
Sicher spannend, eben weil Sie ja mit dieser Art, wie sie erhalten ist, doch recht speziell ist. Ja.
Er hat das bestätigt, dass er auch keine Sammlung kennt, die in diesem Zustand verblieben ist. Es gibt ja in Österreich eine ganze Reihe von sehr großen Klostersammlungen, die zum Teil 10-mal größer sind als die St. Galler Sammlung, aber auch er kennt kein Beispiel, ich auch nicht, einer vergleichbaren Klostersammlung, die in diesem Zustand eben verblieben ist. Und das ist das Spezielle an dieser Sammlung. Nicht unbedingt der Inhalt, sie ist eine, sagen wir von der Qualität der Sammlung her, eine nicht überdurchschnittliche Sammlung, aber dieser Aspekt ist der spannendste Aspekt dieser Sammlung und das lohnt sich weiter zu erforschen, weil es sehr gut passt. Das ist ja die Aufarbeitung der Wissensgeschichte und die Wunderkammer-Ausstellung ist ja auch ein bisschen ein Beispiel. Die Wunderkammern, das hat wieder Tradition, man beginnt sehr stark wieder zu entdecken, was diese Wunderkammern sind. Das sind nicht einfach Ansammlungen von Exotika, von Kuriositäten, sondern es geht in die Anfänge der wissenschaftlichen Arbeit, in den Wissenserwerb. Wie hat man Wissen organisiert? Wie hat man den Horizont geöffnet? Übrigens über Europa hinaus, da gibt es sehr viele Forschungen in den letzten 20, 25 Jahren. Und das Thema findet zunehmend Interesse, wie Wissen eben erarbeitet wird und in der Pionierzeit gewissermaßen der modernen Wissenschaft.
Also es ist ein bisschen Weltaneignung, die da geschieht.
Ja, absolut.
Und das führt uns vielleicht wie ganz zum Einstieg, wo du gesagt hast, was Münzen alles sind. Und Münzen sind ja immer auch ein Abbild, nicht nur eben des materiellen Werts, sondern ihrer Zeit. Sie vergleichen Werte, sie gehören in eine Geschichte hinein. Sie haben viel mehr.
Münzen haben einfach den ganz großen Vorteil, und das war die Faszination seit der Renaissance eigentlich, dass sie handfeste historische Zeugen sind, Dokumente, die man in der Hand halten kann, wie Schriftquellen auch. Es kommt noch hinzu, dass das durch Neufunde von Münzen vermehrt sich das Quellenmaterial. Das ist eine der wenigen Gruppen von historischen Quellen, wo das Material nach wie vor wächst. Nicht unendlich, irgendwann wird das dann fertig sein, wenn gewissermaßen die Bodenfunde ausgeschöpft sind. Aber im Moment ist es so ganz stark, dass das Quellenmaterial sich ständig vermehrt und damit ständig neue Fragestellungen auftauchen. Und das ist das eines der faszinierenden Punkte der Beschäftigung mit Münz- und Geldgeschichte. Und eben, dass es Quellen sind, die für gewisse Zeiten, für gewisse Regionen sogar die einzigen Quellen auch der Ereignisgeschichte sind.
Benedikt, es geht weiter. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, für diese Auskunft.
Merci. Gern geschehen, danke.